Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Christopher Ricke und zu Gast ist die Journalistin Ebru Taşdemir, die unter anderem für die Taz arbeitet. Schön, dass Sie mal wieder da sind.
Hallo.
Es ist ja eine neue Arbeitswoche. Wir kriegen eine neue Corona-Eskalationsstufe. Fangen wir doch gleich mal am heutigen Montag an. Wie sind Sie denn heute hier ins Studio gekommen?
Ich bin gelaufen. Ich laufe jetzt sehr, sehr viel und sehr oft und versuche, die Öffentlichen zu meiden, so gut es geht. Ich hatte schon Ihrer Kollegin gesagt, also nach Spandau würde ich wahrscheinlich nicht fahren, nicht laufen. Dann eher
Spandau ist ein Bezirk ganz im Westen.
Ist ein Bezirk ganz, ganz oben in Berlin und aus der Mitte Berlins ist es ein bisschen weit, aber alles, was so eine Stunde zu laufen geht, mache ich.
Lassen Sie mich mal ganz kurz gucken. Ja. Schuhwerk ist stabil, extra dafür gewählt.
Genau.
Okay, also Corona gleich ein Thema für uns, Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Ebru Taşdemir. Die Zahlen sehen überhaupt nicht gut aus. Die zweite Corona-Welle ist da. Sie wird uns eine ganze Weile beschäftigen. Es gibt ja in den letzten Tagen weitere Einschränkungen, Obergrenzen bei Feiern. Hotels dürfen Gäste aus bestimmten Gegenden, aus Risikogebieten nicht aufnehmen. Wie sinnvoll das ist, kann man sicherlich fragen. Aber sicher ist auch, dass viele Maßnahmen, wie zum Beispiel das Maskentragen, durchaus sinnvoll sind und auch Leben retten. Das Ganze geht aber einher mit einer Einschränkung von Bürgerrechten. Und da ist die Grundlage doch recht dünn. Das ist nämlich nur das Infektionsschutzgesetz. Da sagen manche, da dürfte es ein bisschen mehr sein, wenn es um Einschränkung von Rechten geht. Der richtige Ort dafür, sowas zu verhandeln, wäre der Bundestag. Gudula Greuther in unserem Hauptstadtstudio. Ich habe ja verstanden, dass es im Frühjahr schnell gehen musste. Da hat man dann das Infektionsschutzgesetz gezogen. Aber auf Dauer reicht es nicht, oder?
Einigen, muss man sagen, reichte das schon im März nicht, einigen Rechtswissenschaftlern. Aber wie Sie sagen, da musste es schnell gehen und nicht nur das. Man wusste ja noch gar nicht, was Corona eigentlich ist. Man wusste ja gar nicht, welche Maßnahmen sinnvoll sind, für wie lange die angeordnet werden sollen. Das heißt, man musste auch experimentieren können. Und das ist wohl auch ein Grund, warum damals Gerichte zurückhaltend waren mit der Kritik, dass eben die gesetzliche Grundlage nicht ausreicht. Denn es gibt ja eine, die Grundlage im Infektionsschutz. Das Gesetz ist nur sehr allgemein, sehr allgemein. Im März, April wurde die nur wenig ergänzt. Das ist eine Generalklausel, die nicht viel mehr sagt, als die notwendigen Maßnahmen können ergriffen werden. Das reichte damals den Gerichten, wenn auch manche schon Zweifel deutlich gemacht haben. Und jetzt ist es eben anders. Wir wissen viel mehr und vor allem wir wissen auch, die Phase, in der es mindestens immer wieder Einschränkungen geben wird, die wird noch lange dauern und dann sind Grundrechtseinschränkungen einfach Sache des Bundestages. Das hat verschiedene Gründe. Das ist einmal die Verantwortung der Parlamentarier, der Gewählten. Dann aber auch solche Gründe wie Verordnungen werden nicht begründet. Gar nicht. Außer vielleicht in Pressekonferenzen und Talkshows. Und es gibt keine öffentliche Debatte im formalisierten Verfahren. Das heißt eben auch Minderheiten kommen auf der Straße zu Wort, aber nicht unbedingt im Parlament. Und eine weitere Folge wäre eben, wenn der Bundestag sich diese Einschränkungen annehmen würde, das könnte auch ruhig im Infektionsschutzgesetz sein, dann müsste der mindestens ein Raster vorgeben. Das heißt, zumindest eine gewisse Einheitlichkeit der Maßnahmen, die man ergreifen kann, wäre gegeben, wenn auch die verschiedenen Länder dann vielleicht unterschiedliche ziehen würden, sozusagen.
Oder wenn sich da bei der Uneinheitlichkeit was bewegen würde, das wäre ja schon was, Frau Taşdemir. Wie ist es denn bei Ihnen? Hätten Sie gerne ein belastbareres, festeres Gesetz mit einem Raster oder reicht Ihnen das, alle notwendigen Maßnahmen werden ergriffen?
Alle notwendigen Maßnahmen werden ergriffen, also so wie die Korrespondentin das dargestellt hat. Wir waren ja Anfang März oder Mitte März zum ersten Mal mit solch einer Situation konfrontiert, also wir in Deutschland und weltweit. Pandemie hatten wir davor noch nicht. Ich fände es ganz gut, wenn man das nochmal parlamentarisch begründen würde, weil es einfach hilft, Dinge nachzuvollziehen, Gesetzlichkeiten nachzuvollziehen und eben auch die Argumente für das Für und Wider nochmal auf einer anderen Ebene mitzubekommen, dass es bestimmte Maßnahmen gibt und weiterhin auch wahrscheinlich geben wird, die sehr schnell von der Regierung durchgezogen werden müssen. Das ist natürlich klar, aber auf der anderen Seite Die Pandemie wird nicht morgen zu Ende sein. Das wird eine lange Geschichte. Und ob der Impfstoff kommt, wissen wir auch noch nicht. Also es kann sein, dass es sich um mehrere Jahre dreht. Und deshalb fände ich das auch nicht schlecht, wenn es nochmal in das Parlament getragen wird.
Im Parlament ist dann natürlich auch ein Forum für all die Kritiker, die Zweifler, die Verschwörungserzähler, wenn es die denn in den Fraktionen gibt. Frau Geuter, Frau Taschdemir, ist das ein Risiko oder ist das eine gute Übung in Demokratie? Ist auch gar nicht suggestiv die Frage.
Ich finde es nicht nur eine gute Übung in Demokratie, sondern ich finde das auch kein Risiko. Es ist derzeit ja schon so, dass die Kritiker sich im Parlament zu Wort melden. Das ist aber nicht in irgendeine Entscheidung kanalisiert. Das heißt, Leute, die das gut finden, nehmen das vielleicht ohnehin schon als Grund für die Wahl. Konkret sind das ja vor allem die AfD und die FDP, die Maßnahmen kritisieren. Und das kann natürlich auch jetzt schon Grundlage für eine Wahlentscheidung sein. Und andersrum, die Koalitionsfraktionen und auch die Grünen, die das immer sehr weit mittragen, die werden ja jetzt schon verantwortlich gemacht. Und da ist es doch viel sauberer, das in einem Verfahren zu haben, das auch wirklich zu tun hat mit diesen Entscheidungen, was derzeit ja gar nicht der Fall ist. Und im Moment ist es eben vor allem die SPD-Fraktion, die das auf die Tagesordnung gehoben hat. Und da muss man sehen, wie das in der Koalition weitergeht.
Frau Taschdemir, Frau Geuter hat schon das Wort Wahlentscheidung benutzt. Wir sind wohl mitten im Wahlkampf,
genau,
oder?
Mitten im Wahlkampf. Und natürlich kommt es jetzt auch drauf an, eben Entscheidungen transparent zu machen. Was natürlich nicht heißt, dass diese Entscheidungen bisher nicht transparent waren. Also, dass diese Entscheidungen ausgetragen werden müssen und dass da nicht eine Person sitzt, die alles entscheidet, das wissen wir. Dass die aber nicht so öffentlich waren, das hatte natürlich auch bestimmte Gründe. Aber wenn es im Parlament ist, klar, dann ist es öffentlich. Aber eben, wir stehen im Wahlkampfjahr 2021, wird es soweit sein. Also eben, es kommt dann auch die Parteien an und wie sich die Wählerinnen und Wähler dann letztendlich entscheiden wollen.
Dieser große Lernschritt, den ich in dieser Seuche gemacht habe, war ja schon am Anfang, dass wir Masken tragen, nicht um uns zu schützen, sondern um andere zu schützen. Das ist ja so eine Transformation, die wird sich auch mit einem Gesetz, auch wenn es aus dem Bundestag kommt, auch wenn es belastbar ist, nicht so einfach regeln lassen. Das ist ja ein Vernunftschritt. Was können wir denn da noch tun, dass dieser Schritt auch bei denen gegangen wird, die momentan sagen, ist doch alles nix?
Sie meinen Masken in der Öffentlichkeit?
Zum Beispiel.
Also nicht nur beim Einkaufen?
Also ich meine grundsätzlich mehr auf die anderen aufzupassen und nicht nur auf sich selbst.
Schwierig. Also ich sehe es ja, also die Entscheidung, warum ich nicht mehr öffentliche fahre, war ja auch genau diese Entscheidung, wo ich gesehen habe, okay, ich sitze hier in einem Bus und mit 20 Leuten und 5 davon tragen keine Maske. Wer setzt das jetzt durch? Also gehe ich jetzt nach vorne zur Busfahrerin und sage, hier tragen 5 Leute keine Maske? Da muss es wahrscheinlich mit Bußgeldverfahren gehen, weil es geht eben um die Allgemeinheit und sie wissen nicht, wie viele Immunkranke, wie viele chronisch Kranke, wie viele Ältere in diesen Bussen sitzen oder es müssen keine Älteren sein. Also es reicht ja schon, wenn der Immunkranke oder chronisch kranke Menschen sitzen. Und deshalb geht es leider nur mit Bußgeldern. Und ich bin auch ehrlich gesagt auch für eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, weil genau das, was Sie gesagt haben, ich schütze in erster Linie die anderen, aber natürlich auch mich selber, wenn alle die Maske tragen. Und es gab ja schon die, war das in Sachsen oder in Thüringen? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo es eine Stadt gab, die entschlossen hat, es gibt eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit.
In München, glaube ich.
Jena war das.
Ah, in Jena, genau. Und da sind die Zahlen rapide runtergegangen.
Die Corona-Maßnahmen und die Diskussion über die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes. Gudula Geuter und Ebru Taschdemir. Deutschlandfunk Kultur heute mit Ebru Taschdemir. Und die wird hoffentlich jetzt zustimmend nicken, wenn ich sage, Deutschland braucht mehr Pflegekräfte, oder? Das ist ein allgemeiner Konsens. Die Bundesregierung, die zuständige Ministerin, will jetzt Jugendliche mit einer Mini-Videoserie für die Ausbildung begeistern. Und erzählt wird da eine natürlich fiktive Geschichte. 3 Jugendliche, die eine Ausbildung in der Pflege beginnen. Und den Trailer zu dieser Sendung, den gibt es jetzt schon.
Mein Name ist Boris und ich gehe 1. Klasse.
Tag, Herr Messner.
Ulrike, hallo.
1. Klasse Pflegeschule.
Ich glaube, er weint. Danke, dass Sie mir zutrauen, eine alte, verbitterte Schachtel zu werden.
Das bist du doch jetzt schon.
Bei dir steht was offen. Und Boris, warum machst du denn so eine Scheiße?
Also wenn du im Krankenhaus Kranken helfen willst und du Kindern und ich Alten, warum sind wir dann in einer Klasse?
Was hast du die ganze Stunde gemacht?
Na, offenbar gepennt, denn so ist die Rolle beschrieben. Der ist ein bisschen doof, der Boris. Er sagt ja auch, mein Name ist Boris und ich gehe erste Klasse. Also, ich sag mal, der Typ ist schlimm. Ein dicklicher junger Mann, der deppert guckt, der Schauspieler natürlich nicht. Aber diese Rolle, Frau Taschdemir, gehen jetzt die Bewerberzahlen in den Pflegeschulen hoch, wenn man den Typen sieht?
Also ich finde die überhaupt nicht deppert, die Rolle. Ich fand die total sweet, den jungen Mann. Und deshalb, ich hatte da auch was für, als ich mir das angeguckt habe kurz. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich absolute... wie heißen diese Serien oder nee, die Filme, diese Kinofilme, die da groß damals...
Fuck you, Goethe,
genau, jetzt ist mir der Name im Fall. Genau,
ja, so, ja, das sind Fuck auch, you, Goethe. Das sind auch die Macher davon.
Mäßig gemacht. Es ist mal ganz witzig, um das mit seinen jugendlichen Kindern zu gucken, aber ich glaube, das lockt keine Katze hinterm Ofen her.
Ich komme nochmal auf die Darstellung des Mannes und ich sage Ihnen, wenn die Filmemacher es gewagt hätten, eine junge Frau so darzustellen... dann würden Sie nicht hier stehen und sagen, ach, die ist ja sweet.
Das kommt drauf an. Also klar, die Frauenrollen, das sind alles blonde, junge, schlanke Frauen, da haben Sie recht. Aber nichtsdestotrotz hat Boris, also ich weiß nicht, ich habe ein Herz für solche Darstellungen. Ja? Und diversity-technisch würde ich sagen, es gibt eine eine afrodeutsche Lehrerin im Klassenzimmer und so, also könnte gut sein, wenn es eine Serie wäre, ist es aber nicht, es ist ja PR.
5 Folgen gibt es, ist eine PR-Serie.
Genau.
Jetzt bin ich ja vielleicht zu alt, weil ich den Titel Ehrenpflegers, ehrlich gesagt, nicht verstehe. Können Sie mir helfen?
Wir haben schon festgestellt, ich bin 9 Jahre jünger. Also
Sie sind wesentlich näher dran.
Ich bin wesentlich näher dran. Naja, also ich habe diesen Titel auch nicht ganz verstanden, weil ich finde das so ein bisschen anbiedernd an Ehrenfrau und Ehrenmann. Also
ja, ich habe erst gedacht Ehrenamt, aber es geht ja richtig um Berufsausbildung.
Es geht auch, Ehrenamt ist nicht drin, aber so Pflegers, also man sagt ja so Brüders und so weiter. Also so ein bisschen dieses Jugendslang-mäßige ist dabei. Also wenn da eine junge Person durch diese Serie auf den Pflegerberuf kommt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also wenn, dann interviewen wir die beide.
Okay, und ich überschlage mal, was das kostet. Das könnte man ja bei den Tarifverhandlungen vielleicht auf der Arbeitgeberseite einbringen. Denn jetzt mal ganz im Ernst, der Mangel an Pflegekräften hat ja auch was damit zu tun, wie dieser Beruf bezahlt ist.
Allerdings.
Was machen wir da besser?
Besser bezahlen.
Okay.
Die einfachste Lösung. Klar, also ich glaube dann...
Warum hat sie noch niemand gefragt?
Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, da gingen schon einige Menschen auf die Straße es gab auch schon Warnstreiks und so weiter. Und vor allem, ich meine, jetzt in der Pandemie ist ja ganz, ganz klar, also dieses Klatschen alleine reicht ja nicht. Anerkennung alleine reicht auch nicht. Es muss wirklich finanziell etwas getan werden. Und diese Bonuszahlungen von 1.000 Euro waren das, glaube ich, die haben ja auch nicht jeden Pfleger und jede Pflegerin erreicht. Also in dem Sinne, der muss weitaus besser bezahlt werden, der Job.
Jetzt nochmal zurück zu dieser Serie, die da heute vorgestellt wird. Wir haben beide ein bisschen Zweifel dran geäußert. Müssen wir sie uns trotzdem alle 5 Folgen angucken, damit wir vielleicht irgendwann verstehen, wie die Kommunikation mit der Zielgruppe dann doch funktionieren soll?
Die Kommunikation mit der Zielgruppe, die dann in die Pflegeberufe
die soll ja reinströmen. Die soll nicht geschoben werden, soll sie ganz freiwillig strömen.
Ich glaube nicht. Also es ist eine sehr, sehr nette PR-Kampagne. Und wie gesagt, also wer weiß, was das gekostet hat. Und ich habe auch noch gesehen, dass die Bundesfamilienministerin da einen kurzen Cameo-Auftritt hatte in der Serie. Also ja, nett, aber mehr als Selbstbeweihräucherung wird dabei leider nicht bei rauskommen.
Also kann man machen, muss man aber nicht.
Muss man eher nicht.
Die Aktion des Bundesfamilienministeriums für Pflegeberufe. Der Bundesinnenminister von der CSU will ja nicht. Darum kommt jetzt der niedersächsische Innenminister von der SPD um die Ecke und sagt, es soll in seinem Land eine Studie über Extremismus bei der Polizei geben. Boris Pistorius, das ist der Minister, spricht von Glutnestern antidemokratischen Verhaltens, die, Zitat, wir schnell erkennen und ersticken müssen. Und am besten sollten die anderen Bundesländer mit SPD-Ministern da gleich mitmachen. Frau Taschdemir, die Polizei ist ja im föderalen System Ländersache, Artikel 30 Grundgesetz, also völlig in Ordnung, dass der das macht. Ist die Debatte jetzt auf der richtigen Ebene?
Endlich, ja.
Also die Länder müssen sich kümmern.
Die Länder müssen sich kümmern. Ich würde mich auch sehr freuen über eine bundesweite Studie. Das verhindert Seehofer, der Innenminister ja noch erfolgreich. Aber ich glaube, in den SPD-geführten Bundesländern wird es auf jeden Fall diese Studien geben, weil so viele Einzelfälle, wie es jetzt in den letzten Zeiten gab, so viele kann es und darf es eigentlich gar nicht geben. Und deshalb muss diese Studie vorangetrieben werden. Ich weiß natürlich nicht, was dort Inhalt sein wird, was in dieser Studie genau untersucht wird. Und Studien sind freiwillig. Also es werden freiwillige Abfragen gemacht und das sind diejenigen wahrscheinlich eher, die nicht zum rechtsextremen Kreis innerhalb der Polizei gehören.
Naja, aber das könnten ja auch die sein, die Wert darauf legen, dass nicht so ein Generalverdacht auf die Polizei fällt. Also auch wenn es mehr als Einzelfälle sind, so bin ich doch sehr zögerlich, da gleich so ein Mainstream zu erkennen.
Aber es gibt ein Muster. Ich würde auch mich sehr davor scheuen, zu sagen Mainstream, aber es gibt Muster und dass es wirklich an jeder Ecke in diesem Land aufploppt, dass es eben diese rechtsextremen Chats gibt, dass es Racial Profiling gibt, dass es viele, viele Probleme gibt im Sicherheitsapparat selber, dass es das muss und sollte auch untersucht werden. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass diese Studie jetzt vorangetrieben wird.
Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hält es ja nach wie vor für falsch, sich bei dieser Untersuchung dieses gesamten Themenkomplexes nur auf die Sicherheitskräfte zu beschränken. Er sagt, damit stellt man die unter Generalverdacht. Sie müssen das Argument ja nicht zu Ihrem machen, aber verstehen kann man es doch.
Ich kann es nicht verstehen,
nicht?
Ganz ehrlich, weil Generalverdacht ist ja dann eine Voraussetzung, wenn man sagt, die Gruppe ist so und so. Und wenn es aber diese Fälle gibt, beweisbar, dann spricht es eigentlich eher dafür, wenn die Polizei auf Länderebene oder auf Bundesebene eben untersucht wird und dort geguckt wird, wie viel ist es denn genau? Was passiert denn da genau? Und Generalverdacht würde ich das überhaupt nicht, also das Argument würde ich überhaupt nicht gelten lassen in dem Zusammenhang.
Schauen wir nur auf den Zeitpunkt. Wir haben eine Debatte gehabt. Jetzt ist der Innenminister da aus Niedersachsen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir laufen auf die Wahlkampfzeiten zu. Also es steht jetzt mal zum Thema Generalverdacht, alles Politische im Generalverdacht, möglicherweise sich in Richtung Wahlkampf zu entwickeln. Aber der Zeitpunkt ist jetzt und der ist nicht vor einem halben Jahr, der ist nicht vor einem Jahr, der ist vor 2 Jahren. Bisschen spät, oder?
Bisschen spät.
Für die Studie.
Anscheinend wird es immer dringender. Also wie gesagt, diese ganzen Einzelfälle, also ich mache gerade Gänsefüßchen mit den Fingern, diese Einzelfälle. Ich glaube vor 2 Jahren, also mit dem NSU haben wir gedacht, wir schließen alles ab. Ne? Also der NSU wurde aufgedeckt und dass es Probleme gibt innerhalb des Verfassungsschutzes, dass es Probleme gibt in der Polizeiarbeit, dass es eben eine Soko Bosporus gab zum Beispiel, die massiv und bewusst nur eine Seite der möglichen Täter sich angeguckt hat und überhaupt nicht dran gedacht hat, dass es auch rechtsradikale Täter sein könnten oder rechtsextreme Täter. Und mit dem NSU hat man gedacht, Mensch, das passiert und dann ist es vorbei, weil wir kleistern jetzt, wir wissen ja, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben und bei uns kann sowas nicht passieren. Und dann kommen immer wieder Fälle auf, wo gezeigt wird, doch, da ist was und deshalb muss man eigentlich genauer hingucken. Und ich wundere mich wirklich über jeden Menschen, der da nicht genauer hingucken will, weil das zerrüttet ja auch so ein bisschen den Glauben an so einen demokratischen Rechtsstaat.
Als wir vorhin über rechte Chatgruppen gesprochen haben, haben Sie auch noch den Begriff Racial Profiling angeschlossen. Das ist jetzt nicht gerade ein Thema für Rechtsextreme, aber irgendeine Synapse muss ja bei Ihnen geschaltet haben, dass das gleich mitgekommen ist.
Ja, Racial Profiling, also das ist ein Muster, wonach bestimmte Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte, eher zufällig herausgegriffen werden und zufällig kontrolliert werden. Wie zufällig das ist, das ist eben dem Umstand geschuldet, dass bestimmte Gruppen eher mit Täterschaften und so weiter in Verbindung gebracht werden. Eben Generalverdacht, in dem Sinne stimmt das schon. Also der Vorwurf Generalverdacht, den gibt es da eher, weil wenn man potenzielle Täter, also wenn zum Beispiel Shisha-Bars kontrolliert werden, ne? Und in Shisha-Bars meistens kommt da raus, ja gut, da war vielleicht so und so viel Tabak vor Ort und so weiter, aber so richtig kriminelle Machenschaften kann man dort nicht sehen.
Das kann aber schon auch die Politik der Nadelstiche sein, weil man die
natürlich
Damen und Herren, vor allen Dingen Herren dort anders nicht kriegt.
Ja, das kann sein, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass vor allem in den Shisha-Bars untersucht wird und da eben so ein Generalverdacht aufgemacht wird, dass es sich da um kriminelle Machenschaften handelt, was ja nicht sein muss. Und Racial Profiling greift zum Beispiel auch, wenn Eben, also so am Flughafen oder so, wenn da bestimmte Menschen vor allem kontrolliert werden oder im Zug, wenn sie Bahn fahren, sie sehen nicht unbedingt, wie soll ich sagen, sie sind nicht blond, sie haben keine blauen Augen, sondern sind vielleicht schwarz, dann werden sie eher kontrolliert. Mhm. Also so nach dem Motto, das könnte doch ein Mensch sein, der irgendwas Kriminelles im Schilde führt.
Genauso gucken ja viele tatsächlich inzwischen auf die Polizei. Also auch da, und ich sage es jetzt auch wirklich zum letzten Mal, Generalverdacht, man guckt die Polizei an und sagt, das sind möglicherweise Schlimme. Und ich denke da mit einem ziemlichen Schauern an eine Taz-Kolumne, also an ihre Zeitung, All Cops are berufsunfähig. Die war natürlich presserechtlich völlig legitim, geschmacklich, zumindest für mich dann doch eher grenzwertig. Sie lachen.
Ich lache? Nein, ich lächle nur. Nein, ich meine, ich kenne ja diese Argumente und auch bei der Taz wurde das hinlänglich diskutiert, wie ob man an etwas Geschmack haben muss oder nicht. Also ich meine, abgedeckt von der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und in dem Sinne dürfen sie es natürlich auch schlimm finden. Ich finde es überhaupt nicht schlimm und deshalb ist doch gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Eberhard Haschdemir bei Deutschlandfunk Kultur. Heute ist bekannt gegeben worden, wer den Wirtschaftsnobelpreis bekommt. Das sind zwei US-Wirtschaftswissenschaftler, Paul Milgram und Robert Wilson. Und den bekommen sie für ihre Arbeiten zur Auktionstheorie. Da krümmen wir uns. Ich darf für Sie sprechen, Frau Haschdemir, beide uns zum Fragezeichen. Und schau mal, wer sich da auskennt. Das ist Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die beiden werden für ihre Verbesserung der Auktionstheorie und der Erfindung neuer Auktionsformate geehrt. Ich hoffe, das ist ein bisschen mehr als eBay.
Ja, doch, schon. Herr Ricke, Sie kennen sich vielleicht mit Kunstauktionen zum Beispiel aus, von Kunstwerken. Das ist so ein Lebensbereich, wo sich jeder sicherlich etwas drunter vorstellen kann. Also eine Auktion, ein Gut wird versteigert. Es gibt eine Verkäuferin, einen Verkäufer, mehrere Interessenten. Und was sich Milgram und Wilson jetzt genauer angeschaut haben, und das auch schon seit den 80er Jahren, also lange vor eBay, ist zum Beispiel die Frage, wie bemisst man eigentlich den Wert des Auktionsgutes? Denn davon macht sich ja jeder oder jede jeweils eine eigene Vorstellung. Ich komme nochmal auf das Beispiel des Kunstwerks zurück. Wenn man nun an einer Auktion teilnimmt, dann hofft man ja, dass man dieses Kunstwerk einerseits vielleicht ins Wohnzimmer hängen kann, aber vielleicht auch das in einigen Jahren weiter zu verkaufen für das gleiche oder für mehr Geld. Jetzt kann es aber sein, dass sich Interessentinnen täuschen und der oder die Meistbietende also zu viel zahlt. Das nimmt man dann den Fluch des Gewinners und das wissen natürlich auch Leute, die an Auktionen teilnehmen, weshalb viele BieterInnen oft dazu neigen, Gebote eben unterhalb ihrer Schätzung dieses Wertes abzugeben. Und neben diesem allgemeinen Wert gibt es auch den persönlichen Wert, also das, was ein Käufer, eine Käuferin an Wert damit verbindet, wenn er das Kunstwerk eben im Wohnzimmer über der Couch hängen hat. Also diese verschiedenen Vorstellungen von Wertigkeit, das zum Beispiel haben sich die beiden angeschaut.
Okay, wenn Sie sagen, das ist schon aus den 80er Jahren, werden einmal zwei offenbar wieder fürs Lebenswerk ausgezeichnet, ist ja ganz okay, aber dann muss es ja auch jetzt schon Anwendungsfaktoren geben, wenn wir das schon seit Jahrzehnten zumindest auf der wissenschaftlichen Ebene haben.
Ja, vor allem bei der Versteigerung von Telekommunikationsfrequenzen haben die beiden Standards gesetzt. Sie haben nämlich dann Auktionsformate entwickelt, um diese vielen Dilemma in so einem Auktionsprozess zu minimieren. Und das wurde schon Anfang der 90er in den USA eingesetzt. Mittlerweile gibt es da Verfahren der beiden, die weltweit eingesetzt werden. Auch in Deutschland werden ja regelmäßig neue Frequenzen an Telekommunikationsunternehmen versteigert, Stichwort 5G. Und dabei soll eben auch der Staat keinen schlechten Schnitt machen, an den das Geld ja am Ende geht. Insofern haben die beiden, Milgram und Wilson, auch einen Beitrag dazu geleistet, dass Steuergeld gespart wird. Das hat die Königliche Akademie heute auch ganz besonders betont.
Frau Haschdemir, wieder US-Amerikaner und wieder zwei Männer. Also zumindest bei den Männern die Frage, warum keine Frau? Ich glaube, wir hatten 84, 85 Nobelpreise in der Wirtschaft, bisher zwei. Ganze zwei Gänge an Frauen.
Es wird sich langsam ändern. Hoffentlich. Inshallah. Ansonsten, es ist ein super interessantes Ding, was die beiden da aufgemacht haben. Und deshalb, also ich habe sehr interessiert zugehört und vor allem dieser Fluch des Gewinners, das ist ganz, ganz toll umschrieben. Deshalb, also in erster Linie hat es mich überhaupt nicht gestört, dass es Männer sind. Das tut mir leid. Also ich bin heute gar nicht so kratzlustig unterwegs.
Sie wollen nicht über das Stöckchen springen, das ich Ihnen halte.
Nee, ich will mich überhaupt nicht streiten mit Ihnen. Also es ist ein super spannendes Feld. Und natürlich wird sich das auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall ändern.
Frau Hane, der andere Teil der Frage, wieder zwei US-Amerikaner, weil die Amerikaner einfach so wahnsinnig gut sind?
Ja, also die Frage kam schon auch bei der Pressekonferenz auf. Das ist natürlich auffällig. Es ist, glaube ich, so, dass vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, und der Preis wird ja auch erst seit Ende der 60er verliehen in den Wirtschaftswissenschaften, die Amerikaner in der Ökonomie, in der Wirtschaftswissenschaft wirklich eine enorme Dominanz aufgebaut haben. Das ist dort auch ein sehr beliebtes Studienfach, anders als vielleicht in Deutschland das der Fall ist. Also die universitäre Forschung, die ist da eben sehr weit vorne und daran liegt es halt einfach.
Die Gewinner des Wirtschaftsnobelpreises sind bekannt gegeben worden. Es geht um die Verbesserung von Auktionstheorie und die Erfindung neuer Auktionsformate. Am Wochenende, man muss es wohl so sagen, drei Idioten und ein Toter. Am Samstag sind auf der Autobahn Wiesbaden-Frankfurt zwei Lamborghini und ein Porsche ein Rennen gefahren. Natürlich ein illegales Rennen, sowas gehört nicht auf die Autobahn. Es gab einen Unfall, danach war ein Skoda-Fahrer, der damit überhaupt nichts zu tun hatte, tot. Also wieder mal ein Toter und wieder mal ein illegales Autorennen. Frederik Wirwig hat sich das Thema für uns etwas genauer angesehen. Es ist ja natürlich jeder Einzelfall einer zu viel. Aber gibt es eigentlich Zahlen, wie oft solche Rennen stattfinden und wie viele Opfer es da gibt?
Ja, es gibt Zahlen dazu. Und zwar sind illegale Autorennen in Deutschland stark gestiegen. Die Deutsche Presseagentur hat dazu gerade erst im August eine Umfrage veröffentlicht. Und danach wurden im letzten Jahr in 9 von 16 Bundesländern 1.900 Fälle von diesen illegalen Autorennen erfasst. Das sind rund 700 mehr als im Jahr zuvor.
Das sind ja nicht nur die Autorennen, das sind ja auch die, die an der Ampel mal so richtig zeigen wollen, was sie können, oder?
Ja.
Genau diese Leute, die kenne ich jetzt zum Beispiel auch als Motorradfahrer. Also die gucken auf mich, sehen das Motorrad, wissen jetzt, Motorrad kann schnell wegfahren an der Ampel. Und dann gucken die so, ne? Dann zwinkern die so und dann nicken die so und dann geben die mal Gas und machen so auf dicke Hose und fordern mich auf meinem Moped raus. Ich fahre dann bei Grün meistens besonders langsam los und denke mir, hoffentlich kapiert es mal einer. Frau Taschdemir, haben Sie auch Erfahrungen mit solchen Typen, die irgendwas zeigen müssen im Auto?
Im Auto nicht direkt, aber ich beobachte das. Ich bin öfters am Kuhdamm.
In Berlin?
In Berlin, und also am Kurfürstendamm. Und bemerke da, wenn ich da abends unterwegs bin, wie sich junge Menschen verabreden. Also es sind so bestimmte Ecken am Kurfürstendamm und dann geht es sehr schnell. Also ich stehe an der Ampel zum Beispiel und sehe dann so eben Lamborghini, Porsche und so weiter parken und dann springen die ins Auto und dann wird gekurvt auf dem Kurfürstendamm. Also die Ecken scheinen ja bekannt zu sein und auch beliebt zu sein. Und
wollen wir mal über die Motive spekulieren? Zu wenig Kinderstube, zu viel Testosteron?
Zu viel Testosteron, eben. Also es sind wenig Frauen dabei, soweit ich das mitbekommen habe. Es ist ein sehr männlicher Sport. Ich weiß nicht, ob man das als Sport betiteln kann. Also
nicht.
Es scheint so ein Testosterongehabe zu sein und leider auch so sehr, sehr toxisch.
Frederik, gibt es denn da schon irgendwelche Erkenntnisse irgendwie zu einem bestimmten Raserprofil, kann man die beschreiben?
Ja, die gibt es durchaus. Also Raser sind tatsächlich nach Aussage von Verkehrspsychologen zu 85% Männer und auch in einer Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahren, also sehr jung. Ich habe dazu ein sehr interessantes Interview in der Taz gelesen mit einer Verkehrspsychologin, die meinte, das hängt damit zusammen, dass Männer eine größere Affinität zu Maschinen haben und häufiger auch ihren Selbstwert darüber definieren. Sie geben sich sozusagen, fand ich sehr interessant, mit dem Auto eine andere Hülle und auch andere Grenzen.
Okay, als Motorradfahrer bin ich hiermit freigesprochen,
ja,
oder?
Okay, ja. Und diese Grenzen werden in einem bestimmten Alter auch stärker getestet als in anderen Altersphasen. Und das führt dann zu solchen Unfällen unter Umständen. Aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, solchen Menschen fehlt eine gewisse Fähigkeit zur Empathie. Sie neigen dazu, nur im Moment zu leben, nicht über die Konsequenzen nachzudenken und auch, dass sie eine andere Risikowahrnehmung haben. Also, dass die schon häufiger zu schnell gefahren sind, dafür zu milde Strafen bekommen haben und dann gar nicht mehr merken, was sie da eigentlich machen und welches Risiko sie eingehen.
Was ich im Kopf nicht zusammenbringe, sind diese Leute, die Sie beschreiben, und die Autos, also diese Spätpubertären, die fahren ja jetzt nicht mit dem alten Golf oder mit dem alten Kadett rennen, sondern jetzt am Samstag, ich weiß nicht, wie alt die waren am Samstag, aber grundsätzlich sind das schwere Sportschlitten, die kosten ja auch was. Sind die alle von Fati?
Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Also es gibt, das hatte ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Es kann auch Taz gewesen sein. Nee, das Taz war es nicht. Ich glaube, das war im Tagesspiegel. Wo es bestimmte Verleiher gibt, die zum Beispiel, weiß ich nicht, besonders günstige Angebote haben. Also die findet man nicht über den normalen und regulären Autoverleihmarkt, sondern das sind so Anzeigen, die findet man in einschlägigen Bereichen, eBay oder so. Und da legen eben vier Jugendliche oder vier junge Menschen zusammen und mieten sich so ein Porsche für, keine Ahnung, 199 Euro. Wurde da der Preis ausgegeben. Dann ist das ein 50er für jeden, für den Tag, und dann fahren die damit rum. Also es geht nicht über die regulären Autoverleiher, sondern über Privatverleiher, die auch...
Ach, Privatverleiher.
Genau, Privatverleiher, die sich somit eben auch ein Geschäft erarbeiten. Also da gibt es so verschiedene Momente.
Also zumindest wurde ja ein Auto bei dem letzten Unfall jetzt in Dubai zugelassen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ich hatte schon den Eindruck, das muss ja dann irgendwie importiert worden sein. Also wer das dann dort finanziert hat, keine Ahnung, aber...
Ja, nur der Scheich ist wirklich reich. Vielleicht auch welche, die gerne mal in Deutschland auf die Autobahn gehen, weil man hier halt richtig Gas geben darf.
Ja.
Was bleibt uns aus dem allgemeinen Appell zur Eigenverantwortung und zur Vernunft? Der übliche Ruf nach härteren Strafen?
Oh, da habe ich immer so ein bisschen das Problem dabei, also härtere Strafen und auch mehr Kontrolle. Da habe ich immer das Problem, dass ich denke, genauso soll es ja nicht laufen. Das ist eben das Ding, dass ich denke, eben Eigenverantwortung und vielleicht auch eher aufklärerisch unterwegs sein. Und ja, wahrscheinlich waren diese Raser-Geschichten bisher auch medial immer etwas auftunend. Also es hat wahrscheinlich auch beim Lesen, man hat diese dicken Autos gesehen und so weiter.
Ja, wir hatten ja auch, diese Verurteilung wegen Mordes, ne?
Ja, in Berlin.
Also ein Verkehrssicherheitsexperte, mit dem ich gesprochen habe, der meinte in diesem Zusammenhang, das Problem ist auch nicht immer unbedingt nur die Geschwindigkeit, sondern eher so das wettbewerbliche Fahren, also die Motivation, die dahinter steckt. Und er fand, das müsste eigentlich gesondert registriert werden in den Statistiken, weil so ein Verhalten auch zu riskanten Überholmanövern zum Beispiel führen, die dann zu Unfällen führen.
Okay, habe ich verstanden. Vielen Dank. Der Tag mit Ebru Taşdemir heute bei Deutschlandfunk Kultur. Frau Taşdemir, Sie sind hergelaufen, haben Sie Anfang der Stunde gesagt. 3-4 Kilometer, dreiviertel Stunde?
Ja, ungefähr.
Sie laufen zurück, Sie haben Glück, in Berlin ist gerade ein bisschen Sonne zu sehen. Aber was machen Sie denn eigentlich, wenn es richtig kalt und fies und nass wird?
Weiterlaufen.
Weiterlaufen, klar. Also von der Wohnung zur Arbeit?
Ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren. Mindestens, wenn ich nicht laufen kann.
Zusätzlich oder gilt der Arbeitsweg dann?
Der Arbeitsweg ist total kurz zur Taz und deshalb laufe ich jeden Tag noch einen Kilometer, weil ich nicht ins Fitnessstudio gehe. Also mir ist das immer noch ein bisschen zu unsicher, auch wenn alles natürlich nach Corona-Regeln und so weiter sehr, sehr gut abgesichert ist. Aber trotzdem, ich laufe.
Was man auch immer da wünscht, gut walk oder sowas.
Danke.